Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
16 Uhr, ihr seid auf der 102,6 MHz auf FreeFM. Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Plattform. Mein Name ist Mintu Tran, ich bin heute eure Moderatorin und bei mir zu Gast ist Urs Fichtner heute vom Ulmer Behandlungszentrum für Folteropfer. Mehr über die wichtige Arbeit von Urs und dem Behandlungszentrum hört ihr gleich in der nächsten Stunde. FreeFM. Hunderttausende sind seit 2015 über die Balkanroute nach Deutschland geflüchtet. Menschen aus Kriegsgebieten wie Syrien, Afghanistan und Irak. Viele von ihnen haben in ihren Heimatländern oder während der Flucht Folter erfahren. Das hinterlässt natürlich oft langfristige psychische Schäden. Hier in der Region werden viele Folteropfer vom Ulmer Behandlungszentrum für Folteropfer behandelt. Und vom Behandlungszentrum hier in Ulm ist heute zu Gast bei mir im Studio Urs Fichtner. Hallo Urs. Urs, sprechen wir doch erstmal über dich. Du bist Autor und schreibst Bücher, Romane, Kurzgeschichten. Welche Themen beschäftigen dich in deinen Büchern vor allem?
Also ich bin das schon ziemlich lange jetzt, seit über 40 Jahren, und deswegen sind das auch sehr viele unterschiedliche Themen. Aber eine gewisse Mehrzahl davon kreist um die unendlich vielen Unterthemen, die das Thema Menschenrechte hat. Das Thema ist viel vielfältiger, als man es glaubt. Mhm. Und das hat mich von Anfang an fasziniert als Jugendlicher. Als ich damals damit angefangen habe, ebenso wie heute, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen schräg klingt, ich halte das einfach für das interessanteste und wichtigste Thema unserer Zeit.
Mhm. Du hast es schon erwähnt, deine Bücher drehen sich vor allem um das Thema Menschenrechte. Woher kommt bei dir dieses Interesse für Menschenrechte? Warum setzt du dich dafür ein? Du kommst jetzt auch hier rein und hast so eine Weste an mit Amnesty International drauf. Du verkörperst
Weil
das.
Weil ich bei Amnesty International bin, ja. Mhm. Und zwar seitdem ich 15 bin. Ich kann das nicht hundertprozentig genau erklären. Es hat vielleicht etwas damit zu tun, was viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Studierende heute teilen können. Man erfährt im Grunde genommen in der normalen Bildungsbetrieb sehr wenig darüber, oder das, was man darüber erfährt, ist so strunzlangweilig dargeboten von werten Pädagoginnen und Pädagogen, dass man das sofort wieder vergisst. Erkennt die politische Relevanz auch nicht unbedingt, weil es idiotischerweise in manchen deutschen Bundesländern im Ethikunterricht oder im Religionsunterricht sogar behandelt wird. Für mich eine absurde Vorstellung. Es ist Politik, die unser Leben und Überleben regelt. Und vielleicht gehört es da einfach zu meinen Erfahrungen als Schülern, dass ich als Leseratte, nicht als Schüler, über Menschenrechte etwas erfahren habe, aber nirgendwo, auch in meinen Schulbüchern nicht, an den Originaltext rankam. Den habe ich mir als 14-Jähriger dann bestellt in der Buchhandlung. Hab's dann noch dort durchgelesen. Und seitdem beschäftigt mich mit 14 damals genauso wie heute immer noch. Beim Lesen drängt sich jedem Leser und jeder Leserin der Eindruck aus, da stehen nur Selbstverständlichkeiten drin. Ja. Absolute Selbstverständlichkeiten. Und dann entsteht sofort die Frage, why the fuck ist es so unfassbar schwierig, das durchzusetzen? Mhm. Das war es damals, das ist es heute immer noch, und da steckt für mich die politische Relevanz drin und das große Interesse an diesem Thema. Da muss man sich schon etwas länger einarbeiten als bloß ein paar Minuten in der Buchhandlung.
Was ja irgendwie komisch ist, weil Menschenrechtsthemen, wenn man die Nachrichten anschaut, die ganzen Konflikte auf der Welt, man bekommt immer schon irgendwie immer was mit, aber dass es so wenige Menschen hier in Deutschland dann beschäftigt.
Ja, und zwar weniger als in vielen anderen Staaten mit einem viel schlechteren Bildungssystem. Mhm. Es gibt da zum Beispiel eine Serie von Umfragen, die in mehreren Ländern gemacht wurden. In Deutschland mit dem Ergebnis, dass nur 8% der deutschen Bevölkerung die tatsächliche Quelle des Menschenrechtsbegriffs der modernen Zeit kennen. Also die Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Nur 8%, ja. Dass nur 46% der Deutschen in der Lage sind, ein Menschenrecht spontan zu nennen bei einer Umfrage. Und dass sogar 26% der Überzeugung sind, das gibt's gar nicht. Das wurde niemals zu Papier gebracht. Mhm. In anderen, in ähnlichen Umfragen, in wesentlich ärmeren Ländern wie zum Beispiel Bolivien oder wesentlich autoritäreren Ländern wie zum Beispiel Russland, waren die Zahlen vollkommen anders. Die Leute wussten wesentlich mehr über Menschenrechte, weil sie sie nicht hatten.
Aber ist das nicht super kritisch? Wir sind ja in einem Land, das eine sehr kritische Vergangenheit hinter sich hat mit dem Dritten Reich. Es wurden hier auch sehr viele Menschenrechtsverletzungen allein schon in der DDR begangen. Dass Leute darüber nicht Bescheid wissen, ist doch irgendwie das kann man, sollte man sich eigentlich nicht vorstellen können.
Also der Bezug zur Vergangenheit, der hat natürlich vielleicht auch etwas mit dem deutschen Bildungssystem zu tun. Wenn du als Schülerin oder Schüler nicht vermittelt bekommst, dass es um ein aktuelles Thema sich handelt und um kein historisches von Anno Dunemals, dann oder diese Betroffenheitskultur, die dich auch in einer viel späteren Generation noch dazu bringt, mit hängenden Schultern zu gehen, weil du Deutsche bist oder Deutscher, das ist die nackte Idiotie bei der Vermittlung eines Themas. Und das kann natürlich diesen Zusammenhang, den du angesprochen hast, sehr dämpfen. Aber der andere Grund ist, wir leben in einer weitgehend saturierten Gesellschaft. Und das stellen wir eben bei diesen internationalen Umfragen auch fest. Dort, wo es sozusagen noch um die Wurst geht, das heißt um deine eigenen Interessen, um dein eigenes Überleben, weißt du mehr darüber, sehnst dich auch danach. Unter Umständen ist die Zivilgesellschaft sogar größer, die sich damit beschäftigt, unter Umständen. In einem hochentwickelten Industrieland wie der Bundesrepublik Deutschland, da sind wir auch nicht allein, also da könnte man Frankreich oder andere Länder, Großbritannien auch noch mit hinzuzählen, da ist das Interesse geringer, weil man glaubt, es hätte einen abstrakten Inhalt. Mhm. Bis man eines Tages ganz furchtbar überrascht wird, weil die Welt durch die eigene Tür reinkommt, zum Beispiel in Gestalt von Flüchtlingen.
Du beschäftigst dich ja vor allem oder sehr viel mit dem Thema Argentinien. Woher, also du hast auch in Argentinien gelebt damals mit deinen Eltern?
Nee, in Chile.
In Chile.
Aber es ist kein großer Unterschied, liegen bloß ein paar Berge dazwischen und die Verhältnisse waren durchaus ähnlich. Nein, das hatte etwas damit zu tun, dass ich bei Amnesty International auch einige analytische Aufgaben habe. Und der lateinamerikanische Kontinent, ist, also Menschenrechtsverletzungen muss man erstmal begreifen, bis man Methoden finden kann, sie zu bekämpfen. Das ist mit dem Wort Analyse gemeint. Und der ganze lateinamerikanische Kontinent in den 60er, 70er, 80er Jahren ausgesprochen auffällig war, was die Fortführung oder die Wiederaufnahme einer Nazi-Methode betraf, nämlich das sogenannte Verschwindenlassen von Menschen, also die geheime politische Haft, wurde später dann sogar von den USA im Krieg gegen den Terror verwendet. Eine weltweite Pest, also 95 Länder der Welt sind betroffen, fast die Hälfte. Und um das System zu verstehen, was dahinter steckt und ob es tatsächlich nationalsozialistische Wurzeln hat, da bot sich Lateinamerika damals an. Und Argentinien war eins der führenden Länder beim sogenannten Verschwindenlassen von Menschen. Dahinter steckte kein Zufall, sondern ein Plan. Das musste erstmal alles herausgefunden werden. Das musste und dann mussten Methoden entwickelt werden, um verschwundene politische Gefangene jetzt zögere ich, welcher Begriff da einigermaßen treffend wäre, so weit wie möglich zu schützen. So weit wie möglich ist allerdings schon eine Euphemie, ein Euphemismus, denn die meisten davon wurden ermordet.
Wie du auch vorhin erwähnt hast, Folter begrenzt sich ja nicht auf autoritäre Staaten oder dritte Weltländer, sondern wirklich auch auf Industrieländer. Die USA haben gefoltert, Waterboarding.
Der aktuelle Präsident ist ein Freund des Waterboardings, wie er im Fernsehen erklärt hat, ja.
Warum ist dann Folter in unserem Verständnis, in unserem aktuellen warum denken wir nicht so viel darüber nach? Warum kämpfen wir so wenig dagegen?
Unter anderem, weil wir falsche Bilder im Kopf haben. Zum Beispiel können wir in jeder Generation feststellen, dass ein im Grunde genommen uraltes Thema, nämlich die Frage, dient Folter der Wahrheitsfindung? Das wurde schon vor 500 Jahren in der Literatur behandelt und in der europäischen Literatur der Aufklärung dann nochmal richtig fett. Ja? Seit Hunderten von Jahren wissen wir und wissen Kriminologen, also Leute, die direkt in der Kriminalitätsbekämpfung da sind und natürlich politische Verfolger, das ist ganz klar, dass Folter nicht zur Wahrheitsdienung dient. Trotzdem, in jeder Generation kommt wieder diese oberflächliche Auffassung, ja, wir stehen jetzt unter Druck, zum Beispiel internationaler Krieg gegen den Terror, da muss man Fünfer auch mal wieder gerade sein lassen und uralte Methoden wieder einfinden. Bei jeder wissenschaftlichen Untersuchung, auch bei jeder politischen Untersuchung, die eine gewisse Seriosität hat, wie zum Beispiel der Feinstein Report des amerikanischen Senates über Folterungen durch die CIA, steht dann in tausende von Seiten langen Berichten genau das, was wir seit hunderten von Jahren schon wissen. Nein, es dient nicht der Wahrheitsfindung, sondern hat den politischen Zweck einer Form, besonders üblen Form der Bestrafung oder den politischen Zweck einer besonderen Form der Abschreckung oder, und das ist allermeistens so, dem politischen Zweck der politischen Verfolgung. Halt's Maul.
Wie gesagt, Folter immer noch ein Problem. Es dient nie der Wahrheitsfindung, es ist kein legitimes Mittel und trotzdem ist es immer noch ein Riesenproblem, das von auch demokratischen Staaten aus ausgeübt wird.
Ja, ein Beispiel, es gab vor wenigen Jahren eine Untersuchung, das heißt eine Umfrage unter, Achtung, Jurastudentinnen und Studenten an der Universität Erlangen im Erstsemester. Weit über 30% unserer künftigen Rechtsanwälte, Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte waren für die Wiedereinführung der Folter in Deutschland.
Zeigt, wie aktuell es ist. Mehr über das Behandlungszentrum werden wir jetzt im nächsten Block sprechen, mit Urs Fichtner. Ein sehr fröhlicher Song aus dem Soundtrack von La La Land zu einem sehr bedrückenden Thema. Wir sprechen heute über Folter mit Urs Fichtner vom Ulmer Behandlungszentrum für Folteropfer. Hallo Urs.
Hallo.
Urs, wir haben ja gerade darüber gesprochen, über 30% der Jurastudenten in Erlangen denken immer noch, dass Folter ein legitimes Mittel wäre zur Wahrheitsfindung, dass man Folter wieder einführen sollte. Dabei hat das natürlich krasse psychische Auswirkungen auf die Leute. Wie sieht es denn in Deutschland aus mit der Behandlung von Menschen mit Foltersyndrom oder Begleitstörungen nach Folter?
Also zunächst ist es ein Thema, das in der Öffentlichkeit normalerweise nicht behandelt wird, obwohl es eine sehr große Relevanz hat im Zusammenhang mit Flüchtlingsthemen. Wir gehen davon aus, dass durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt, dass etwa 40% der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, unter posttraumatischen Belastungsstörungen aufgrund der Erlebnisse in der Flucht oder bei den Erlebnissen, die etwas mit dem Fluchtgrund zu tun haben. Mhm. Ethnische Säuberungen zum Beispiel, politische Verfolgung, Gefangenschaft, Konzentrationslagerhaft und so weiter und so fort. Das also rund 40% darunter leiden. Und darunter leiden bedeutet hier nicht, oh je, ich habe etwas Schlimmes erlebt, sondern bedeuten, dass du es ungeheuer schwer damit hast, wieder ein normales Leben aufzunehmen. Deine sozialen Bindungen können zerstört werden. Das hat mich immer ganz besonders bei politischen Gefangenen fasziniert. Wenn da ein Teil einer Familie, zum Beispiel ein Ehepartner, im Verhörzentrum, im Konzentrationslager, im Gefängnis waren und dort gefoltert wurde, in der Zeit hielten die Familien zusammen wie Pech und Schwefel, wirklich bewundernswert. Und wenn sie dann von Amnesty International oder anderen herausgeholt wurden, in die Freiheit, in ein anderes Land, zerbrachen diese Familien. Ein Trauma kann dich fast bindungsunfähig machen. Es kann dich arbeitsunfähig machen. Es kann Störungen hervorrufen, die jetzt vielleicht im Einzelnen nicht dramatisch klingen, aber dramatisch werden können, wenn sie sich da über Jahre und Jahrzehnte fortsetzen, wie zum Beispiel extreme Schlafstörungen. Mhm. Ich kenne Folteropfer, die mit Schlafentzug gefoltert worden sind, die 20, 30 Jahre danach immer noch nicht länger schlafen können als 3 Stunden pro Nacht. Dass die zermürbt werden von der Zeit und von ihrem Trauma, muss man wahrscheinlich gar nicht mehr umständlich erklären. Das heißt, auch viele andere Themen heute der deutschen Flüchtlingspolitik, wie zum Beispiel die Integrationsfähigkeit von Menschen, die zu uns gekommen sind, hängen davon ab, dass denen, die sich umgangssprachlich gesagt nicht selber heilen können, das ist ein Phänomen des Menschen, auch bei vielen anderen Sachen, dass wir viele von uns eine gewisse Resilienz entwickeln können. Wir können Entsetzliches erleben, wir können selber ohne Hilfe drüber wegkommen. Aber ein hoher Prozentsatz eben auch nicht. Mhm. Und diesem hohen Prozentsatz muss geholfen werden.
Und das ist durch staatliche Institutionen in Deutschland eigentlich nicht wirklich gegeben, ne?
Es gibt schon Möglichkeiten, wie in der berühmten Berliner Charité zum Beispiel, aber es gibt hier ein paar Krankheiten im Gesundheitssystem, die dazu führen, dass zum Beispiel eine psychologische Betreuung oder gar eine Psychotherapie überaus erschwert wird. Du lernst an deutschen Universitäten fast nicht die dolmetscherunterstützte Betreuung, die dolmetscherunterstützte Therapie, weil hier eine dritte Person involviert ist und das ist irgendwie in unserem Bildungssystem nicht vorgesehen. Und die Krankenkassen zahlen das auch nicht. Ja. Mir fehlen jetzt ein bisschen die Worte, weil die merkwürdige Logik, die dahinter steckt, ist für mich einfach undurchschaubar, obwohl mich dieses Thema seit vielen Jahren beschäftigt. Ob man sich dann vorstellt, dass jemand erstmal seine Krankheit erträgt, bis er so hochgradig qualifiziert Deutsch gelernt hat, dass er alles ausdrücken kann. Oder ob man sich vorstellt, dass man mit einer Art internationalen Gebärdensprache auch Psychotherapie machen könnte. Also was da in den Köpfen der verantwortlichen Gesundheitspolitiker vor sich geht, das verstehen wir nicht. Und dann kommt noch etwas Wichtiges dazu. Du kannst selbstverständlich viele Formen von Traumatisierungen, zum Beispiel durch einen Unfall, durch den Verlust eines geliebten Familienangehörigen, durch eine Naturkatastrophe, bei den meisten niedergelassenen Psychologen oder Psychotherapeutinnen auch behandeln lassen. Nur, wenn es um das berühmte Phänomen des Man-Made Disaster, das ist die Fachsprache, also es durch Menschen verursachten Katastrophen geht, dann kommt hier ein Element mit hinein, mit dem du dich besonders beschäftigt haben musst, als Fachfrau, als Fachmann, um eine wirklich optimale Therapie auch leisten zu können. Denn das ist ein riesiger Unterschied. Ich nenne das jetzt mal nur an einem winzigen Beispiel. Die meisten Menschen auf diesem Planeten glauben, das Grausame und Entsetzliche an der Folter sei der Schmerz, den du erträgst. Das ist Unsinn. Folter zielte von Anfang an, und auch das steht in der klassischen Literatur, wie in der modernen auch, auf die absolute Entwürdigung, die vollständige Demütigung eines Menschen. Die löst das Trauma aus, nicht der Schmerz. Und deswegen musst du als Psychotherapeut, als Psychotherapeutin auch etwas über den Hintergrund der Folter wissen, zum Beispiel über die politische Lage in einem Land, sonst kannst du mit deinen Klienten, deiner Klientin ja gar nicht vernünftig reden. Also unsere Tendenz in den Menschenrechtsorganisationen ist sehr stark, dass es unabhängig jetzt von den Problemen des deutschen Gesundheitssystems auch immer Sinn macht, dass du unter den Therapeutinnen und Therapeuten Menschen hast, die bereit sind, sich in den Hintergrund, in den politischen Hintergrund, die das Trauma verursacht hat, auch einzuarbeiten und etwas davon zu verstehen.
Da kommt jetzt ihr ins Spiel, das Behandlungszentrum für Folteropfer hier in Ulm. Das wurde ja vor 22 Jahren, korrigiere mich.
1995 begann es mit der Arbeit, ja.
Genau. Gegründet, wie kam es zu der Gründung? 90er waren ja auch, da sind viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, vor allem aus Kriegsstaaten im Osten.
Ja, also das hatte mehrere Elemente. Das eine ist, dass in der Psychologie, Psychotherapie die Existenz der Folter lange Zeit geleugnet wurde oder als etwas Selbstverständliches hingenommen wurde. Es war im Grunde Amnesty International in den 70er Jahren, das die erste Untersuchung mit wissenschaftlichem Anspruch weltweit veröffentlicht hat. Das verursachte eine Schockwelle, die auch Medizinerinnen und Mediziner betraf. Und es bildete sich sehr spontan ein Netzwerk von 4000 Angehörigen von Heilberufen weltweit, die sich überlegt haben, dass Folter nicht nur zu bekämpfen sei, sondern dass man den Opfern ja auch irgendwie helfen muss, aber wie? Und daraus entstand das weltweit erste Behandlungszentrum für Folteropfer in Kopenhagen, gegründet von 4 Ärztinnen, die bei Amnesty International mitgearbeitet haben, ehrenamtlich. Und nach diesem Muster hat man sich dann weltweit, also nicht nur in Deutschland, überlegt, Moment, was die können, können wir doch vielleicht auch. Mhm. Und nach deren Erfahrungen, Therapien mussten zum Beispiel erstmal entwickelt werden. Und so begann dann Schlag um Schlag sich in sehr vielen Städten auf der Welt Bürgerinitiativen, würde ich es heute nennen, sehr oft unter Beteiligung von Amnesty International oder anderen, zu gründen, um eine regionale Zentren zur Behandlung von Folteropfern aufzubauen. Und zwar, ich wiederhole, als private Initiative. Denn auch die Menschenrechtsorganisationen hatten nie genügend Geld, um das dann alles komplett zu finanzieren. Und man muss sich selber finanzieren. Hier in Ulm begannen wir zu zweit, 2 Mitarbeiter von Amnesty International, so eine Initiative 1992 ins Leben zu rufen. Dem haben sich dann überraschend schnell viele Leute nicht nur aus der Zivilgesellschaft, sondern auch aus der Bürgerschaft angeschlossen. Trotzdem dauerte es von 1992 bis 1995, bis wir einen Träger gefunden haben, in Gestalt des Reha-Vereins für soziale Psychiatrie, der dann bereit war, das Risiko zu übernehmen, das Behandlungszentrum aufzubauen, auch fachlich aufzubauen, aber es auch nicht finanzieren konnte. Das heißt, bis zum heutigen Tage müssen wir eine Mischfinanzierung machen. Das Wichtigste davon sind Spenden von Ulmer Bürgerinnen und Bürgern und aus der Umgebung, denn Ulm ist zuständig fast für einen Umkreis von rund 80 bis 100 Kilometern. Und unterstützende Finanzierung, zum Beispiel durch Amnesty International, durch die Kirchen, durch Stiftungen und so weiter und so fort. Das ist also eine Sisyphus-Aufgabe, die jedes Jahr wieder von Neuem beginnt. und deswegen auch niemals endende Sorgen verursacht, ob es uns nächstes oder übernächstes Jahr auch immer noch geben wird, ob wir dann vielleicht weniger Unterstützung bekommen.
Bekommt ihr in irgendeiner Weise staatliche Unterstützungen?
Ja, wir mussten allerdings nur sehr kurz darum kämpfen. Im Land Baden-Württemberg dauerte es nur 15 Jahre, bis wir das Land Baden-Württemberg überzeugt hatten, dass hier eigentlich dem Staat Aufgaben abgenommen werden, dass dem deutschen Gesundheitssystem auch sehr viel Geld gespart wird. Und seitdem gibt es für die 5 Behandlungszentren in Baden-Württemberg einen staatlichen Zuschuss. Zuschuss betone ich, der allerdings in den Budgets dieser 5 Behandlungszentren in Baden-Württemberg nur ungefähr 25-30% bringt. Mhm. Also an die 70% muss man nach wie vor immer noch selber aufbringen.
Du hast gerade gesagt, 5 Behandlungszentren gibt es in Baden-Württemberg. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, etwas über 30 Behandlungszentren gibt es in der ganzen Bundesrepublik.
Ja.
Das klingt jetzt nicht nach besonders viel.
Nein, und jedes, das ist das Tragische und das für uns auch sehr Belastende, hat eine lange Warteliste. Mhm. Und ist gar nicht in der Lage, den gesamten Bedarf, den es tatsächlich gibt, zu decken. Tragisch ist das deshalb, weil selbstverständlich, du musst dir das so vorstellen, bis jemand bereit ist, der etwas so Grausames erlebt hat, dass er unter Umständen zum Beispiel noch nicht mal im Asylverfahren darüber berichten konnte. Ja. Die eigene Unfähigkeit zu erzählen, was dir widerfahren ist, ist eines unserer größten Probleme im Asylverfahren. Also es kommt durchaus vor, dass Folteropfer kein Asyl in Deutschland bekommen. Und zwar kommt das tragischerweise entsetzlich oft vor, obwohl man das Phänomen seit den 70er Jahren kennt. Also man muss sich vorstellen, dass solche Menschen einen enormen Leidensdruck brauchen und auch sehr viel Zeit, bis sie bereit sind, sich helfen zu lassen. Denn je weiter entfernt du von einer angloeuropäischen Kultur selber aufgewachsen bist, desto eher reagierst du natürlich erstmal instinktiv, wenn eine Helferin oder ein Helfer zu dir sagt, komm, ich merke doch, mit dir stimmt was nicht. Lass dir doch helfen, es gibt hier in Ulm ein Behandlungszentrum für Folteropfer. Mhm. Erstmal spontan damit darauf reagiert, ich bin doch nicht verrückt. Ja? Also die Ablehnung auch, sich helfen zu lassen, damit man nicht in diese Kategorie der Verrückten abgeschoben wird, die ist natürlich sehr stark. Also der Leidensdruck muss sehr, sehr groß sein. Und der kann auch bedeuten, dass Menschen, ich bin jetzt wieder bei dem Druck der Wartelisten, natürlich auch suizidgefährdet sind. Oder eine tragische Welle von Ereignissen auslösen, das heißt, sie leiden so sehr unter dem, was ihnen widerfahren ist, dass sie den Anforderungen des Staates nicht nachkommen. Zum Beispiel dieses Fördern und Fordern, das zu 80% Fordern ist in der Integrationspolitik, ja, dass sie dem Deutschkurs nicht folgen können. Versuch mal als Mensch mit einem schweren Trauma überhaupt etwas dazu zu lernen, noch dazu eine Sprache, die von vielen Menschen dieses Planeten benannt wird als ein Sack Zement. Das ist die deutsche Sprache, das kann ich als Schriftsteller nur unterstützen. Es ist eine der am schwersten zu erlernenden Sprachen. Dazu braucht man eine hohe Konzentrationsfähigkeit. Ist die Konzentrationsfähigkeit gestört? Durch viele Faktoren. Dann kannst du dieser Forderung, lern gefälligst Deutsch, um dich zu integrieren, auch nicht mehr nachkommen. Das kann dein Leben in Deutschland gefährden. Ja? Es ist ein hohes Drama und deswegen ist es für mich ein riesiges Problem, zuschauen zu müssen, wie bei allen, aber auch wirklich allen Behandlungszentren in Deutschland, die Wartelisten immer länger werden und man manchmal eben nicht mehr so schnell helfen kann, wie man es im Grunde genommen unbedingt müsste. Ich möchte noch etwas dazu sagen, was jetzt mit Politik etwas ganz Starkes zu tun hat und was ein sehr aktuelles Thema ist. Fast alle Behandlungszentren in Deutschland berichten, dass die Anzahl der Notwendigkeit von Krisenintervention, zum Beispiel bei suizidgefährdeten Menschen oder autoaggressiven Menschen, also deren Aggression sich gegen sich selbst richteten, explodiert in den letzten Monaten. Das hat noch einen anderen Grund, dass, ja, ich nenne es mal jetzt Trauma verstärkend, die Schwierigkeiten beim Familiennachzug von Menschen, die der deutsche Staat macht. Der Familiennachzug ist ja praktisch blockiert oder muss vor Gericht erstritten werden. Und jetzt gibt es auch noch Pläne, den noch weiter rauszuschieben als März 2018. Die Perspektivlosigkeit in Deutschland, die Bedrohung durch die Abschiebung. Es sind aus Deutschland bereits Leute abgeschoben worden, die schon 10, 11, 12 Jahre in Deutschland leben. Allerdings nicht mit dem Asyl in der Tasche, sondern mit der sogenannten Duldung. Mhm. Und die jetzt, da die Karteien in den Ausländerämtern durchgegangen werden, wir wollen so viele abschieben wie möglich, plötzlich abgeschoben werden. Das heißt, morgens um 6 steht die Polizei vor der Tür. Und da spricht sich rum. Und die Angst davor, zusammen mit all den anderen Sachen, fehlende Familienzusammenführung und Ähnliches, hat dazu geführt, dass die Anspannung immer größer wird, auch bei denen, die eigentlich therapeutisch versorgt wurden. Ja, wir haben in einigen Behandlungszentren jetzt sogar Berichte darüber, dass Menschen, die austherapiert waren im positiven Sinne, das heißt, sie fühlten sich wieder gesund, und vor 2, 3, 4, 5 Jahren heute retraumatisiert werden durch die Politik in diesem Land und wiederum in ihr altes Trauma verfallen, aus Angst zum Beispiel vor der Abschiebung oder aus Angst um ihre im Verfolgerland zurückgebliebenen Frauen und Kinder. Das ist also eine hochdramatische Situation. Wir brauchen im Grunde genommen viel mehr Hilfe für die Behandlungszentren in Deutschland und wir brauchen noch mehr Behandlungszentren.
Behandlungszentren, total zu wenig Finanzierung, zu wenige Behandlungszentren an sich, viel zu lange Wartelisten, obwohl ein Trauma auch an Integration hindern kann. Urs Wichner ist bei mir zu Gast vom Ulmer Behandlungszentrum für Folteropfer. Gleich geht's weiter. Hallo, ihr hört die Plattform auf FreeFM. Heute mit mir Mintu Tran am Mikrofon. Zu Gast bei mir Urs Wichner vom Ulmer Behandlungszentrum für Folteropfer. Urs, wir haben auch darüber gesprochen, natürlich, wie die Flüchtlingskrise sehr viele Flüchtlinge hierher bringt, die Folter in ihren Heimatländern oder während der Flucht erfahren haben. Hat sich dadurch auch eure Arbeit in Ulm am Behandlungszentrum verändert?
Jetzt hättest du beinahe wie unendlich viele Menschen Folterzentrum
genau,
gesagt, aber das sind die Leute von einer anderen Bande.
Genau.
Keine Sorgen, das passiert vielen. Erlaube mir einen klitzekleinen Umweg. Das Wort Flüchtlingskrise ist vergiftet. Das war es früher auch schon. Mhm. Denn wenn du mit deutschen Politikerinnen und Politikern sprichst, dann stellst du ziemlich schnell fest, dass man unter Flüchtlingskrise, wie sehr viele Deutsche, keineswegs den Umstand meint, dass es 65,5 Millionen Flüchtlinge auf der Welt gibt, sondern dass 2% davon sich erfrecht haben, ausgerechnet in Europa Schutz
genau.
zu suchen. Ja, das ist eine Unverschämtheit. Sollen sie doch bleiben, wo sie sind. Das ist der vergiftete Anteil dieses Begriffes, aber jetzt werde ich wieder seriös. Flüchtlingsbewegungen und Migrationsbewegungen spiegeln sich in der Arbeit von Behandlungszentren nicht sehr zeitnah wider. Mhm. Man braucht immer ein paar Jahre, bis zum Beispiel eine besonders hohe Anzahl von Syrerinnen und Syrern, ja, die meisten sind 2015 nach Deutschland gekommen, jetzt langsam beginnen die Anmeldungen. Es liegt übrigens im Charakteristikum zum Beispiel einer chronifizierten posttraumatischen Belastungsstörung, dass sie oftmals sogar erst nach vielen Jahren aufbricht. Mhm. Ich habe mal als ich mich über die Arbeit aller deutschen Behandlungszentren, also nicht nur der Ulmer, etwas fitter gemacht habe, als ich es war, mal gelernt, dass der älteste Patient 88 Jahre alt ist und erst im Alter von 85 Jahren seine Familie, seine eigenen Kinder und Enkelkinder überhaupt darüber informiert hat, dass er mal in einem deutschen Konzentrationslager unter den Nazis inhaftiert war. Und das kam, das war schon immer da in seinem Kopf, aber er hat nie darüber sprechen können. Aber die Belastung, der Leidensdruck wurde erst mit 85 so groß, dass er überhaupt seinen eigenen Kindern, seiner eigenen Ehefrau erzählt hat, dass er in einem Nazi-KZ war. Das ist jetzt vielleicht nicht ein Fall, den man ins Unendliche übertragen könnte auf andere, aber er illustriert eben, dass eine sofortige Spiegelung dessen, was gestern geschah, nicht unbedingt beim Behandlungszentrum zu sehen ist, sondern es noch ein paar Jahre dauern wird. Und das ist auch deshalb wichtig zu wissen, weil viele Politiker glauben, okay, jetzt hat man die Grenzen wiederum erfolgreich dicht gemacht, so wie nach 1993 es schon einmal war. Man hat Europa jetzt wieder viel besser abgeschottet, als es in den letzten Jahren abgeschottet war. Tatsächlich sinken nicht die Zahlen der Flüchtlinge, sondern es sinken diejenigen, die lebend hier ankommen. Das kann man nicht anders formulieren. Mhm. Und deswegen ist der Bedarf jetzt auch geringer. Wir erleben jetzt auch überall, dass die Politik dieselben Fehler macht wie nach 1993, nach der Grundgesetzänderung. Man baut Aufnahmestrukturen ab. Zum Beispiel Flüchtlingssozialarbeit wird jetzt überall, und das ist was dringend Notwendiges, abgebaut. Das ist ein Riesenfehler. Mhm. Denn es ist absehbar, Das auf jeder Mauer auf diesem Planeten ist ein Verfallsdatum geschrieben. Wir können bloß nicht hundertprozentig genau sagen, wann die nächste Berliner Mauer fällt. Mhm. Um Europa ist jetzt wieder eine Berliner Mauer gezogen. Sie wird auch wieder fallen. Irgendwo wird es sich wieder ein Schlupfloch ergeben. Irgendwann wird dann die Politik wieder so überrascht und teilweise hilflos reagieren wie 2015. Es ist also unsinnig, Strukturen abzubauen. Und es ist falsch zu argumentieren, da die Flüchtlingszahlen sinken, sinkt auch der Bedarf zum Beispiel bei der therapeutischen Betreuung, weil diese Flüchtlinge, die wir morgen behandeln oder übermorgen, die sind ja jetzt schon da. Mhm. Ne? Deswegen macht es mich generell manchmal ein bisschen ratlos, wie selten Politikerinnen und Politiker in Deutschland dazu bereit sind, sich fachlichen Rat einzuholen. Man muss ja nicht unbedingt zu den verdächtigen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International gehen, die womöglich einem vor Schienbein treten, oh Gott, ja. Man kann auch einfach in die Migrationsforschung gehen, denn Migrationsverhalten wird seit vielen Jahrzehnten hochqualifiziert auch von deutschen Universitäten untersucht. Überall gibt es Fachleute für Flüchtlingsbewegungen, für Migrationsbewegungen und auch zum Beispiel zu Fragen der Integration.
Mhm. Kommen wir mal auf Ulm kurz zurück. Hast du da einen Überblick, wie der große Bedarf ist und wie viele Mitarbeiter habt ihr denn, wie viele Therapeuten habt ihr, wie viele Plätze habt ihr?
Also an der Aufstockung der Plätze, um den einfachsten Teil der Frage zu beantworten, wird zurzeit gearbeitet. Mhm. Es wurden neue Psychotherapeuten und Psychotherapeuten eingestellt. Das kann man natürlich immer erst dann, wenn die Finanzbeschaffung einigermaßen funktioniert hat. Natürlich. Konnten unser Budget ein bisschen erhöhen. Mhm. Und haben jetzt so ungefähr, ich kann es gar nicht hundertprozentig genau sagen, es gibt nicht nur Festangestellte, es gibt auch Honorarkräfte, die halt stundenweise helfen. Dass das ohne die vielen Dolmetscherinnen und Dolmetscher zu zählen, jetzt glaube ich 17, 18 Personen sind, aber hundertprozentig kann ich mich gar nicht festlegen. Mhm. Man sieht auch öfter neue Gesichter. Dazu kommen noch so etwa zwischen 20 und 30 Dolmetscherinnen und Dolmetscher, ohne die die Arbeit nicht funktionieren würde, und ein paar sehr, sehr wenige Verwaltungskräfte. Dem langjährigen Durchschnitt nach 1995 konnten pro Jahr so ungefähr 120 Patientinnen und Patienten, wir nennen sie eigentlich Klientinnen und Klienten, mhm. Behandelt werden. Zurzeit wird das allerdings hochgeschraubt, weil der Bedarf einfach größer ist, okay. Und weil leider auch Ulm zu den Behandlungszentren gehört, die eine relativ lange Warteliste haben.
Mhm. Wie lange muss man sich das vorstellen? Wie lange warten Menschen, die sich auf einen Platz bewerben, darauf behandelt zu werden?
Also es gibt Behandlungszentren wie in München, da wartest du über ein Jahr. Mhm. Das ist unerträglich. Das ist auch vom fachlichen Standpunkt der Therapeutinnen und Therapeuten eigentlich gar nicht machbar. Ja? Ja. Hier ist das Gott sei Dank nicht ganz so schlimm. Wir haben zurzeit etwas über 60 und wir versuchen durch zusätzliche und neue Angebote, denen zum Beispiel erstmal so etwas wie eine, ich sag's jetzt umgangssprachlich, Minimalversorgung zu geben. Mhm. Also zum Beispiel gehört es zu den Projekten, dass wir in den nächsten Wochen ein Peer-Projekt aufbauen, das heißt eine individuelle persönliche Begleitung von Flüchtlingen, die vielleicht schon in der Therapie sind, vielleicht auch in der Warteliste, das spielt in diesem Fall keine Rolle. Eine Alltagsbegleitung, aber nicht mit irgendwelchen Peers, sondern mit Leuten, die selber eine andere kulturelle Erfahrung als nur die deutsche mitbringen, zum Beispiel in einer anderen Kultur aufgewachsen sind, mhm. oder die selber Flüchtlinge waren oder Migrantinnen oder Migranten waren, die also nicht nur etwas über die deutsche Gesellschaft wissen und wo man sich seine Medikamente kaufen kann, wo
sondern
man am besten
auch,
nicht
man
einkaufen
sich
geht. Ja.
Sondern wie auch diese Erfahrung ist.
Sondern diesen Kulturbruch auch miterlebt haben. Ja, dieses Hineinwachsen in eine andere Kultur. Das hoffen wir auch nicht nur ehrenamtlich machen zu müssen, sondern daraus auch da auch Honorarkräfte anstellen zu können aus mhm. dem Kreis von Flüchtlingen und Migranten. Das ist so ein Beispiel, wie man versucht, auch Angebote von Gruppentherapie neu einzuführen, einem größeren Kreis von Menschen zu helfen. Und wir sind jetzt tiefer drin, auch in der Sozialbegleitung, das heißt mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Da versucht man gerade auch ein bisschen mehr zu machen, mhm. damit zum Beispiel auch jemand, der es noch nicht in die Therapie ja geschafft hat, in Anführungsstrichen, wenigstens einen stetigen Kontakt unterhält und man auch sehen kann, was man macht. Und als letztes noch erwähnenswert, in Gemeinschaftsunterkünften in Ulm wollen wir auch verstärkt Kriseninterventionen in Krisenfällen, egal ob das jetzt Patientinnen und Patienten oder nicht sind, schaffen und vor allen Dingen auch die dort arbeitenden Leute fachlich beraten.
Mhm. Ein neues Projekt, das Behandlungszentrum für Folteropfer, das mit Peers arbeitet, darüber werden wir im nächsten Block noch weitersprechen, mit Urs Fichtner vom Ulmer Behandlungszentrum für Folteropfer. FreeFM habt ihr eingestellt, ihr hört die Plattform auf der 102,6 Megahertz. Bei mir im Studio heute zu Gast Urs Fichtner vom Ulmer Behandlungszentrum für Folteropfer. Wir haben gerade über euer neues Projekt gesprochen, das mit Peers arbeitet, um Folteropfer zu unterstützen, auch bei der Integration hier in Deutschland. Braucht ihr da noch Helfer? Wie kann man da helfen?
Ja, also man kann super helfen. Nicht unbedingt nur ehrenamtlich, das kann durchaus auch als Nebenjob funktionieren, zum Beispiel für Studierende sehr interessant sein. Du solltest, die Bedingung ist eigentlich, dass du dich selber schon irgendwann mal integrieren musstest in Deutschland. Oder als Deutsche kulturelle Erfahrung im Ausland. Und kulturelle Erfahrung heißt bitteschön nicht einen dreiwöchigen Ausflug, ja? Ja. Sondern dass du auch eine andere Kultur richtig intensiv kennengelernt hast und dadurch auch die Kulturbrüche zwischen einer anderen und der Deutschen. Bringst du eine solche Erfahrung mit? Bist du vielleicht selber mal Flüchtling gewesen oder wenigstens Migrantin oder Migrant, dann wäre das eine ganz tolle Verstärkung. Die kann man dann ehrenamtlich oder hauptamtlich machen als Honorarkraft. Da würde ich einfach mal fragen, weil das ist noch ein neues Projekt. Das heißt, mich beim Behandlungszentrum mal vorstellen oder dort mal anrufen. Mhm. Wann das alles genau startet, soll jetzt in diesem Herbst sein. Der Tag liegt noch nicht hundertprozentig fest und welche Bedingungen auch sprachlich Natur vielleicht gestellt werden.
Mhm. Und welche Aufgaben hätten diese Peers dann?
Mitgehen. Mhm. So. Das klingt entsetzlich einfach. Ich habe solche Sachen auch schon gemacht. Es besteht einfach darin, in einer unaufdringlichen und nicht schulischen Art und Weise auf bestimmte Besonderheiten des Lebens in Deutschland aufmerksam zu machen und auf die erstmal zu kommen. Mhm. Ja. Und dazu brauchst du die kulturelle Erfahrung. Also ich nenne dir mal ein Beispiel. Ich hatte in meiner Wohnung vor einigen Jahren, es liegt schon eine Weile zurück, eine Gruppe afrikanischer Kolleginnen und Kollegen. Keine Flüchtlinge, sondern die kamen zum Schriftstellerkongress nach Deutschland, waren alles Afrikaner. Ja. Ich hatte sie privat eingeladen, war eine super Stimmung, wir haben gesoffen wie die Wilden, haben uns Literaturfetzen um die Ohren gehauen und alles Mögliche. Und dann ging die Atmosphäre plötzlich runter. Der Kreis saß besorgt da. Wir waren inzwischen dicke Freunde geworden und sie meinten, Urs, wie können wir dir nur helfen? Du hast doch offensichtlich selber ein riesiges Problem. Ich habe kein Wort verstanden, was mein Problem sein sollte. Das Geheimnis lüftete sich. Die Jungs und die zwei Mädels aus Afrika, aus verschiedenen Ländern, hatten in der Küche meine damalige Frau dabei beobachtet, wie sie von Joghurtbechern den Aluminiumdeckel wegnahm, beides gewaschen hat, damit es im Müll nicht so stinkt und in getrennte Mülleimer, Mülltrennung. Ja. Sie waren der tiefen Überzeugung, dass nur Verrückte Müll waschen würden und dann auch noch getrennt entsorgen. Bis ich denen erklärt hatte, was Recycling in Deutschland ist, hielten die mich für einen Satiriker, der ihnen irgendwas vom Pferd erzählt, weil sie konnten sich Menschen auf diesem Planeten nicht vorstellen, die Müll waschen. Mhm. Meine Frau war damals psychisch sehr gesund, ja, aber das haben sie mir lange nicht geglaubt. Also auf sowas zu kommen, was ein kultureller Unterschied sein kann. Mhm. Tausend andere Beispiele könnte ich nennen, das kannst du besser, kannst du leichter, wenn du so ein großes Fragezeichen in den Augen eines Flüchtlings siehst, wenn du selber mal das Shifting von einer Kultur in die andere miterlebt hast.
Solche Erfahrungen habe ich ja auch gemacht als Migrantenkind. Meine Eltern, die zum Beispiel überhaupt nicht wussten, was Fasching war und überhaupt und komplett überfordert waren, mich und meinen Bruder mit Faschingsklamotten einzukleiden. Also es sind wirklich die einfachsten
Dinge. Das würde auch mich heute noch überfordern. Ich verstehe es bis heute nicht. Und ich kann mich erinnern, dass ich erst lernen musste, als ich in Deutschland integriert wurde, dass die Menschen in einer deutschen Fußgängerzone nicht alle Zahnweh oder Krebs haben, sondern von Natur aus eine Hackfresse ziehen, anstatt herzlich aufeinander zu gehen. Und das fällt mir heute in der deutschen Fußgängerzone noch auf. Hm? Von der Herzlichkeit, die ich gelernt habe, hier keine Spur. Wie gesagt, man muss solche kleinen Erfahrungen schon mal selber gemacht haben. Man muss manchmal die absurdesten Sachen hier erklären. Das heißt, ein Peer muss kein Pädagoge sein, sondern es ist eine Begleiterin, ein Begleiter, der auch mal mit zum Sozialamt geht oder wohin es dich auch immer verschlägt und unterwegs dir dabei helfen kann, dich in ein Gespräch zu ziehen, was für dich an Deutschland sehr fremd oder sehr abstoßend ist.
Mhm. Du hast noch vorher eine Veranstaltungsreihe erwähnt, die ihr
vielleicht noch kurz zu den anderen Möglichkeiten, wer gerne was tun natürlich, würde, aber gerne. Nicht unbedingt, ich glaube, als Peer betätigen zu können. Es gibt gleich drei Möglichkeiten, hier in Ulm ehrenamtlich auch das Behandlungszentrum zu unterstützen und eine weitere hauptamtlich. Also wir suchen Dolmetscherinnen und Dolmetscher für nahezu alle Sprachen dieser Welt immer wieder. Mhm. Auch wenn der akute Bedarf nicht da ist, kannst du dich dort anmelden. Und deine Karteikarte wird dann sozusagen gezogen, wenn der akute Bedarf kommt. Aber Sprachen wie Tigrinya oder Kurmanji, eine ganze Reihe von afrikanischen Sprachen, die werden dauerhaft gebraucht, Dari und Farsi natürlich auch, aber ich kann sie gar nicht alle aus dem Kopf aufzählen. Mhm. Also
Tigrinya jetzt für Äthiopien, nicht für Tigrinya jetzt für
Eritrea.
Eritrea, mhm. Ja.
Der sollte sich dort ruhig mal verewigen lassen und nochmal, das ist dann keine ehrenamtliche Arbeit. Man wird auch geschult, man muss keine Angst davor haben, sondern man ist dann, hat da die Möglichkeit, als Honorarkraft zu arbeiten. Ehrenamtlich hat man drei Möglichkeiten. Man ruft mal beim Behandlungszentrum für Folteropfer an, was zurzeit ehrenamtlich anliegt. Das kann ja von Monat zu Monat anders sein. Dann gibt es einen Förderverein für das Behandlungszentrum für Folteropfer in Ulm. Der ehrenamtlich trifft sich einmal im Monat im Behandlungszentrum. Mhm. Und dann gibt es noch die Kooperation mit Amnesty International in Ulm. Da gibt es sogar wöchentliche Treffen. Das ist dann natürlich nicht nur Kooperation mit dem Behandlungszentrum, sondern Menschenrechtsarbeit an sich. Mhm. Aber wir hängen eng zusammen. Und ein Beispiel dafür ist die von dir angefragte Veranstaltungsreihe. Der Förderverein für das Behandlungszentrum, Amnesty International, die Stiftung Menschenrechtsbildung, oft auch noch der Flüchtlingsrat, haben eine monatliche Veranstaltungsreihe an einem ungewöhnlichen Ort, nämlich der Volksbank Ulm-Biberach. Warum eine Bank? Das klingt im Menschenrechtszusammenhang nicht logisch. Ganz einfach, es ist die einzige Bank weit und breit, die Menschenrechte in ihr eigenes Profil geschrieben hat.
Ja.
Die machen zum Beispiel keine Rüstungsgeschäfte. Mhm. Das fanden wir höchst anziehend. Ja? Und machen jetzt jeden Monat eine Veranstaltung zu einem menschenrechtspolitischen Thema. Die nächste ist am 14. September und behandelt die unbekannte Seite Afghanistans. Das ist ja auch ein wichtiges Thema in der Flüchtlingsfrage. Und das ist die liberale Gesellschaft im Untergrund. Das sind diejenigen, die ein neues, demokratisches, menschenrechtlich orientiertes und kulturell blühendes Afghanistan aufbauen wollen. Mhm. Und haben zu Gast eine berühmte afghanische Autorin, Masha Dae.
Und jeden Monat gibt es andere Themen, die ihr behandelt?
Ja, jeden Monat gibt es andere Themen. Sie haben immer eins gemeinsam. Sie beschaffen Informationen, und zwar sachliche, oder sie bieten an, sachliche, nüchterne, parteipolitisch unabhängige, ist wichtig im Wahlkampf, Informationen über jeden beliebigen Aspekt von Menschenrechten. Mhm. Ist immer an einem Donnerstag, aber immer an unterschiedlichen Terminen. Wie gesagt, nächster Termin, 14. September 1830.
Also wie ihr hört, es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich zu engagieren, wenn es ums Thema Menschenrechte geht, aber auch ums Thema Folteropfer, das Behandlungszentrum für Folteropfer sucht Peers, es sucht Dolmetscher, es sucht Ehrenamtliche. Ihr könnt aber auch die Veranstaltungsreihe besuchen, die das Zentrum für Folteropfer zusammen mit anderen zivilrechtlichen Organisationen hier organisiert. Das war die Plattform für heute mit Urs Fichtner und mit mir, Mintu Tran. Danke, Urs, dass du uns besucht hast.
Sehr gerne.
Und euch auch noch einen schönen Tag.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.